an der Quelle des Lebens. Wahrlich, es ist nötig, in immer neuen Bildern von der Wahrheit zu zeugen, der Wahrheit, die ohne Bild und Gleichnis nicht fassbar werden kann, da sie Wirklichkeit ist, Ursein der Dinge, Quelle alles Lebens. Nichts wehrt in unseren Tagen der Verwirrung der Geister. Jedwedes Zeugnis inneren Erlebens wird aus dem Moder der Krüfte, aus dem Staube der Bibliotheken ans Licht gezogen und den bebenden Händen der Suchenden wie ein Orakelspruch dargeboten. Von überall her nimmt der Suchende, was sich findet und finden lässt. Fiebernd durchwacht er die Nächte über umfangreichen Folianten. In seinen Taschen trägt er die fragwürdigsten Traktätchen mit sich wie ein Heiligtum. Ehrfürchtig lauscht er aller Orten dem dunklen Worte unberufener Lehrer und glaubt so am Ende doch einst den Weg zu finden, der hin zur Quelle des Lebens führt. Die Köpfe sind angefüllt mit den skurrilsten Phantastereien der abenteuerlichsten Mystagogen. Seltsamste Wissenschaft von Dingen, die niemals Wissenschaft werden können, gibt sich in Wort und Schrift mit großer Gebärde einer erstaunten Welt die Rüstkammern menschlichen Aberglaubens aller Zeiten werden durchstöbert und geleert. Wüstester Spuk wird wieder modern. All diese Wirrnis aber wird genährt durch eine brennende Sehnsucht verschmachtender Herzen und gar viele, die da jeweils hinter den neuesten Jahrmarktspropheten in trunkener Geste herlaufen, waren ja nur gekommen, weil sie um keinen Preis etwas versäumen wollten, das ihrem irren Suchen Richtung geben könnte. Es sind durchaus nicht die Schlechtesten, die so das Opfer verantwortungsbarer Wirrköpfe und dreister Schwätzer werden. Gar manchen, der sich Nas führen ließ, gehen aber doch noch zur rechten Zeit die Augen auf, und er sieht dann mit Entrüstung und Scham vor sich selbst, dass er sich einer Führung überlassen hatte, die selbst des Weges nicht kundig war, ja, dass er Führern folgte, denen nie an seiner Führung wirklich lag, die nur die Torheit ihrer Nebenmenschen schlau durchschauten, die nur der Sehnsucht Suchender den Köder zu bereiten wussten, um sie ins Garn zu locken. Auch unter den Lesern dieser meiner Worte dürften nicht wenige solcher schwer Enttäuschten sein. Sie ahnen aber vielleicht trotz aller Enttäuschung, dass es dennoch einen Weg für sie geben müsse, auf dem sie das Ziel ihrer Sehnsucht erreichen könnten. Ihnen sollen vor allem diese Worte gelten. Wer bereit ist, trotz aller erkannten Irrtumswege, nicht eher nachzulassen in seinem Streben, als bis er gefunden hat, wonach seine Seele sucht, der kann den Weg ins Freie finden, den schmalen Pfad, der zum wesenhaften Lichte führt. Ich habe diesen Weg schon gar oft gezeigt und ich zeige ihn hier wieder für alle, die ihn finden wollen. Führung ist nötig auf diesem Wege, denn er führt durch manchen dichten Dschungel, in dem den arglosen Wanderer sehr gefahrvolle Seitenpfade locken, führt durch Wüsten, in denen jede Wegspur sogleich vom Sande verweht wird, so dass der Weg für jeden von Neuem bereitet werden muss. Torheit wäre es und Anmaßung zugleich, wollte der Suchende glauben, hier aus eigenem Ermessen den rechten Pfad zu unterscheiden. Torheit und Anmaßung wäre es aber auch, wollte er sich verwegen, fähig dünken, sein höchstes Ziel zu erreichen, ohne die Prüfungen seiner Kräfte erst zu bestehen, die auf den einzelnen Stadien seines Weges neu an ihn herantreten werden. Torheit und Anmaßung wäre es endlich, wollte er in sich selbst sein höchstes Ziel, das Bewusstsein der Einheit mit der Urquelle allen Lebens, zu erreichen hoffen, ohne die Hilfe solcher, die dieses Ziel schon erreichten. Er würde dann einem Bergsteiger gleichen, der den höchsten Gipfel des Gebirges von der Ebene aus erreichen möchte, ohne die Vorberge zu ersteigen, die den Hauptgipfel umlagern und von deren Höhe aus ihm erst der richtige Weg zur ersehnten höchsten Höhe des Gebirges gezeigt werden kann. Unkritisch hörenden Ohren klingt es recht tapfer, wenn einer sagt, zwischen ihn und seinen Gott dürfe sich nichts dazwischen stellen. Aber der Gott, der so vermeintlich erfüllt wird, ist ein trügerischer Gott, ein Gebilde eigener Vorstellung, dessen Realität eben nicht weiterreicht als die Realität aller Vorstellungsbilder. Wohl mag ein solcher Gott eines frommen Träumers eine Zeit lang seinem an ihn verhafteten Gläubigen Trost gewähren. Wohl mag er Kräfte in ihm erregen, die ihn noch mehr in der Täuschung bestärken, hier habe er es mit der Urquelle allen Lebens zu tun. Allein in der ewig bleibenden Wirklichkeit ist ein solcher Gott nur Trugbild und niemals vermag er auch nur das Allergeringste an den realen Gegebenheiten dieser absoluten Wirklichkeit zu ändern. Der Mensch, der mit dieser Art Pseudo-Gottes-Erlebnis zufrieden ist, wird noch weniger jemals seinen lebendigen Gott in sich finden, wie der sogenannte Gottesleugner, der in den meisten Fällen nur darum das Dasein Gottes verneint, weil er den frommen Trug auf irgendeine Art im Wesentlichen durchschaut, indem der andere sich versenkt, der mit Gott auf Du und Du zu stehen glaubt und doch nur ein Gebilde seiner Fantasie anbetet. Wohl ist der Gottesleugner sehr im Recht, wenn er das Dasein eines solchen Gottes leugnet, und sein ganzer Irrtum besteht nur darin, dass er, der den Schemen als Schemen erkannte, es nun unterlässt, nach der Wirklichkeit zu forschen. Immerhin kann ihm noch eines Tages das echte Erleben des wahrhaftigen, in sich selbst lebendigen Gottes vorbehalten sein. Indes der Gläubige, der sich an seinen selbsterzeugten Scheingott band, nur gar selten sich noch aus der eigenen Fessel zu erlösen vermag. Es gibt aber noch andere Täuschungsmöglichkeiten, und viele Suchende sind ihnen schon verfallen. Von einer der wichtigsten, die im Leben der meisten Mystiker eine mehr oder weniger bedenkliche Rolle spielt, soll hier die Rede sein. Ohne jegliche Führung, ohne jede Hilfe geistig Erwachter kann jeder Mensch ein geistiges Licht in sich gewahren, das Bild eines flammenden Sterns, das die Mönche des Athos nicht anders genugsam würdigen zu können glaubten, als dadurch, dass sie es das heilige Licht der Gottheit nannten. Aber nicht nur die Mönche der Athos-Klöster, auch viele andere Mystiker und Gottsucher ließen sich verführen, in diesem Lichte die Gewissheit der Vereinigung ihrer Seele mit dem lebendigen Gotte bestätigt zu sehen. Indessen war alles, was sie erlebten, nur ein vager Abglanz ihrer eigenen höchsten Lebensform. Sie waren zu Selbstanbetern geworden, wo sie die Gottheit gefunden zu haben wähnten. Sie schauten in sich nur jene Lebensform ihres Geistes, die erst dann zu ewigem Leuchten erwachen kann, wenn der lebendige Gott voll Kraft und Wirklichkeit sie zum Throne seiner Herrlichkeit macht, wenn er sich selbst als Kind der Jungfrau im Menschen dieser Erde die Geburt bereitet, verkündet von den Hirten, die da die Nachtwache halten, angebetet von den Weisen des Morgenlandes, den Priesterkönigen aus dem innersten Osten, die allenthalben den Stern zu sehen vermögen, sobald er über einem Stalle aufleuchtet, in dem zwischen unvernünftigen Tieren der König geboren wird, der Israel erlösen will. Viele sprachen in trunkener Rede von der Wiedergeburt, von der innigen Freundschaft ihrer Seele mit Gott von der geistigen Hochzeit mit dem himmlischen Bräutigam. Viele glaubten das Werk getan und das Nirvana erreicht und hatten doch nur in sich das Bild des flammenden Sterns gesehen, der erst zu ewigem Leuchten die Kraft empfangen muss, die nur das Urwort geben kann und die keiner je erlangt, der nicht den Weg beschreiten mag, den das Urwort selbst dem gefallenen Sohn des Geistes bereiten musste, damit es erneut für ihn erreichbar werde. Wir Menschen stehen nicht isoliert im Dasein. Wir sind alle nur Auswirkung ewiger Schöpferkraft und als solche Auswirkung durch tausend geheime Fäden miteinander verbunden. Was immer es zu erreichen gilt, niemals kann der eine ohne den anderen fertig werden. Und in der harmonischen Wechselwirkung des einen auf den anderen werden alle großen Ziele menschlichen Strebens erreicht. Wollen wir um jeden Preis allein und ohne Hilfe anderer etwas erreichen, so zeigen wir dabei nur, dass wir uns selbst noch nicht als das verstehen, was wir nun einmal sind und auch vor unserem Falle von Ewigkeit her waren. Wir müssen dann in die Irre gehen, auch wenn wir mit lauterstem Willen, mit reinstem Herzen das Höchste erstreben mögen. Auch des Menschen höchstes Hochziel, das Erleben der Vereinigung mit seinem lebendigen Gott, voll Kraft und Wirklichkeit, ist für ihn niemals erreichbar, wenn er der Führung entbehren zu können glaubt, die ewige Weisheit und Barmherzigkeit in Liebe für ihn bestellte. Er bedarf dieser Führung, weil es nun einmal so im kosmischen Leben des Ganzen begründet ist, und er wird keineswegs an Wert verlieren dadurch, dass er sich Hilfe erbittet, so wenig der andere etwa dadurch an Wert gewinnen kann, dem es obliegt, die geistige Hilfe zu spenden, nachdem auch ihm dereinst geholfen werden musste, bevor er anderen Hilfe spenden konnte. Hier reicht stets eine Hand der andern weiter, was sie einst selbst empfing, und keiner hat etwa allein aus sich, was er den anderen nun zu geben hat. Nur aus dem strahlenden Urwort geht das Wort des Herrn in alle Lande und schafft zu aller Zeit die Leuchtenden der Erde, die ihren noch nicht erwachten Brüdern Licht ins Dunkel bringen können, denn der Mensch, der nicht bereitet wurde, längst ehe er als seiner Mutter Sohn auf dieser Erde geboren ward, vermag es nach dem Falle nicht mehr, ohne Hilfe jenes Licht zu fassen, das dem Urwort nur allein entströmt und das nur den zum Worte werden lassen kann, der schon Jahrtausende, bevor die Erde ihm den Leib des Tieres zur Verhüllung gab, aus freiem Willen eine Bürde auf sich nahm, die schwer zu tragen ist für einen Erdenmenschen und die nur selten einen findet, der dem Fall erlegen war und sie dann doch noch aus Mitleid und Erbarmen mit der Erdenmenschheit auf sich nimmt. Nur wer so zum Worte bereitet wurde, hat das Recht, seine Nebenmenschen nun zu belehren, wo es höchste Lehre gilt. Und es ist der Menschheit noch zu allen Zeiten solche gesicherte Lehre geworden durch Lehrer, deren Wort in Gott begründet war. Kein einziger Mensch, den jemals seit Jahrtausenden diese Erde trug und nährte, hat je sein höchstes Ziel erreicht. Keiner ist je zum Bewusstsein der Vereinigung mit seinem lebendigen Gott gelangt, ohne die geistige Hilfe dieser vom Urwort zum Helfen Verordneten. Ihnen allein ist zu vertrauen. Und ob man tatsächlich auch einen aus ihnen vor sich hat, darüber lässt die Stimme des Herzens niemals einen Zweifel zu, solange sie nicht übertönt wird von trügerischen Lehren, denen man sich, ohne zuerst zu fragen, warmbetört dereinst gefangen gab. Nicht Wundertaten geben hier den Ausweis, und niemals wird ein wahrer Helfer seiner Brüder sich mit Fakirkünsten brüsten. Wohl kann es sich ereignen, dass er Kräfte meistert, die den meisten übermenschlich erscheinen und wunderbar. Allein solche Zeichen und Wunder sind auch dann nur sekundäre Nebenerscheinungen seines Wirkens und neben anderem nur durch besondere Eignung seines psychophysischen Organismus bedingt. Aber niemals kann solches Wirken ihn als Berufenen erweisen. Das Akkreditiv des wahrhaft zur Hilfe Verordneten wird stets nur in jenem allerinnersten Inneren der Hilfesuchenden gefunden, das kein Senkbleim ist und in das die Tagesmeinung und das Vorurteil des Gedankens niemals dringt. Wer dort die Worte seines Lehrers prüfend Antwort sucht, durch keiner selbstgeschaffenen Lehre Wahn beirrt und keiner Meinung anderer verhaftet, wird niemals sich durch falsche Lehrer trügen lassen. Man wird ihn zu der Quelle des Lebens führen, zu jenem Urlicht, das sich selbst als Urwort erkennt und das seine Worte als lebende Geisteswesenheiten spricht von Ewigkeit zu Ewigkeit. wie ein Dichter aus Worten der menschlichen Sprache Gesänge, Epen und Hymnen formt, so formt sich das Urwort aus seinen Worten, aus eigener Schöpferkraft, seinen ewigen Preisgesang in Gestalt unermessbarer Hierarchien geistiger Wesenheiten und jener Hierarchien letzter Ausklang findet sich in den Brüdern der Weißen Loge, die seit Urzeittagen auf dieser Erde Licht zu verbreiten sucht und deren Glieder allein die Vollmacht des Geistes besitzen, aus innerstem Wissen, aus tiefster Erfahrung heraus, vom Geiste zu zeugen. So gehen vom Worte, das Gott ist, von der Selbstaussprache des ewigen Urlichts alle Strahlen aus, die je auf Erden Licht zu zünden suchten. Das erscheint nur denen unfassbar oder des Zweifels wert, die noch keine innere Einsicht in jenes über alle Darstellungskraft erhabene Sein besitzen, das in höchster Formung seiner selbst sich als Gott erkennt. Man muss von den Stufen dieses ewigen Lebens, von seinen Daseinsformen einiges wissen, will man ergründen, was Gott in Wahrheit ist und wie der lebendige, wirkliche Gott in unendlicher Zeugung seiner selbst sich aus dem eigenen Sein zu ewig erneuter Seinsform entringt. Man muss wissen, was ihn, der über alle Höhen und Abgründe herrscht, da er alles, was ist, in sich fasst, von dem, ach so oft in wunderlichster Gestalt erträumten Gotte menschlicher Vorstellung unterscheidet. Es wurde von manchem schon gesagt, alles ist Gott, und in jedem Atom dieser Erscheinungswelt sollt ihr Gott entdecken. Alles Äußere dieser Welt ist nur Schein, und in Wahrheit sind alle Dinge nicht Dinge, sondern Gott. Gewiss lässt sich solches sagen, und wenn man es im rechten Sinne verstehen will, kann es als Wahrheit gelten, auch wenn diese Wahrheit sehr verfänglicher Auslegung zugänglich bleibt. Für das Erfassen des menschlichen Geistes wird solches Spiel mit Worten aber wenig Fruchtbares haben. Will man zu höchster Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann müssen die Dinge, trotzdem sie nicht sind, was sie scheinen, immerhin Dinge für uns bleiben und dürfen auch nicht in sublimster Weise von uns vergöttert werden. Wir laufen sonst Gefahr, einer Darstellungsform des ewigen Lebens, aus dem sich die Gottheit ewig neu gestaltet, göttliche Ehre zu erweisen, nur weil sie die Fassungskraft des Menschen überragt und können uns auf solcher Stufe derart binden, dass es für uns unmöglich wird, der wirklichen Gottheit in ihrer strahlenden Majestät jemals zu begegnen. Dreifach äußert sich dieses ewige Leben, das der Gottheit Nahrung bildet, in seinen jeweiligen Darstellungsformen, als physische Allnatur, als Reich der flutenden Seele und als das Königreich des Geistes. Kein Schöpfer hat eines dieser Reiche geschaffen. Alles ist nur Darstellungsform des einen ewigen Lebens, das über allen diesen drei Darstellungsformen erhaben, sich selbst in seinem höchsten Bewusstsein kristallisiert als das Urlicht, als der Inbegriff dessen, was der Mensch in Wahrheit als Urquelle alles Lebens erschauend in sich zu empfinden vermag, als seinen lebendigen Gott. Ursache seiner selbst in allen seinen Darstellungsformen findet dieses ewige Leben doch nur sein höchstes Sein erst über aller Darstellungsform erfüllt, obwohl auch jede seiner Darstellungsformen jeweils seines Wesens ist, aber gleichsam nur als Ozean der Erneuerung dient, aus dem es sich selbst aus sich selbst stets neu erzeugt durch die eigene selbstgegebene Kraft. Darüber ist gesagt, als Nahrung hat Brahma diese Welt gebildet. Nur darf man hier nicht in exoterischer Denkart befangen, an einen Bildner und sein Gebilde denken, denn dieses Wort der Veden sagt dem Wissenden erheblich mehr. Es enthüllt ihm die abgrundtiefe Wirklichkeit, enthüllt ihm das inhärente Gesetz der Selbsterzeugung Brahmas, das Wesen des einen absoluten Seins, das da ewiges Leben ist, aus sich selbst und das seiner höchsten, allumfassenden Selbsterkenntnis als Gottheit in seinen Darstellungsformen zur Nahrung dient. Urewig schöpfungsträchtig wirken die inhärenten Kräfte der Darstellungsform des ewigen Lebens als physische Allnatur formgestaltend und formzerstörend, um neue Form zu gestalten. Welten entstehen und Welten zerstäuben im All, zu jeder Zeit, aber niemals hat es da einen Anfang gegeben, der ein Anfang des Alls gewesen wäre. Niemals gibt es einen Untergang dessen, das in sich selber Leben ist, das in sich selber als Leben schöpferisch sich auswirkt und aller Welten werden und Vergehen in sich schließt für alle Ewigkeit. Wie es Kraftzentren gibt in dieser Darstellungsform des ewigen Lebens, die kein Mikroskop und kein noch so verfeinertes Instrument der Forschung dem Menschensinn je erschließt, so gibt es hier auch unsichtbare Träger höchster Intelligenz, deren Fähigkeiten die Kraft des gewaltigsten menschlichen Denkens übersteigen, wie das Denken eines Urwaldnegers von der Denkkraft eines Philosophen vom Range Spinozas oder Kants überstiegen wird. Gleichzeitig aber gibt es in dieser selben Darstellungsform des Lebens auch unsichtbare Wesen, denen kaum die Intelligenz der Tiere innewohnt, die der Mensch als Lasttiere braucht. Alle diese unsichtbaren Wesenheiten sind jedoch keineswegs geistiger Natur, sind auch in ihren höchsten Formen, obwohl ihre individuelle Lebensdauer Jahrtausende betragen kann, noch keineswegs unsterblich. Für die höchsten dieser Wesenheiten in vielen Kulten alter Zeit wurden sie als Götter verehrt, gibt es keinerlei Rätsel der Natur. Alles, was die physische, sichtbare wie unsichtbare Darstellungsform des ewigen Lebens ausmacht, ist ihnen, die durch und durch Intellekt sind, bis ins Kleinste erschlossen. Aber alles, was über diese Darstellungsform hinausreicht, das ganze unermessliche Reich der flutenden Seele und das Reich des Geistes ist ihnen nur absolutes Nichts. Sie kennen keine Gottheit und sie verachten das ihnen bekannte intellektuelle Streben des Menschen, einen Gott, ein Dasein Gottes beweisen zu wollen, da sie wissen, dass für den Intellekt tatsächlich kein Gott existiert. Ihrem Einfluss ist jede Überschätzung des menschlichen Denkens, jede Hypertrophie des Intellekts in der Menschheit zuzuschreiben. In der physischen Darstellungsform des ewigen Lebens erkennt sich das Leben selbst nur als physische Allnatur, ohne seiner höheren Darstellungsformen als Seele und Geist in sich selbst bewusst zu werden. Scharf von der Darstellungsform als physische Allnatur geschieden, durch unüberbrückbare Kluft der Empfindungsfähigkeit von ihr getrennt und dennoch diese erste Darstellungsform durchdringend, offenbart sich das Reich der flutenden Seele mit seinen unendlich fältigen Formen empfindender Kräfte und Wesenheiten. Ihnen allen ist sowohl das Dasein der physischen Allnatur wie das Dasein des geistigen Reiches bewusst im Sinne einer Empfindung der Wirkungen, die sie aus beiden Reichen wahrzunehmen fähig sind. Von dem Reiche der flutenden Seele wieder scharf getrennt, wie auch von dem Reiche der physischen Allnatur, obwohl beide Darstellungsformen des ewigen Lebens durchdringend, ist das Reich des Geistes mit seinen unermesslichen Hierarchien selbstbewusster, selbstempfindender, denkender, fühlender und in direkter Anschauung erkennender, ewiger, der Vergänglichkeit ihrer Individualität entrückter, reiner Geisteswesen, der höchsten Form des Vielheitsempfindens im ewigen Leben. In unermesslicher Stufenfolge erhebt sich ein Kreis der Vollkommenheit über dem anderen, bis, in menschlicher Weise gesprochen, die höchste Spitze dieses Lichtkegels im Eigenbewusstsein des ewigen Lebens in höchster Erkenntnis seiner Selbst, die sein ganzes Sein umfasst, erstrahlt, im Urlicht bewusst geworden, des Urlichtes Sein erlebt und in ihm zum Urworte wird, zur Selbstaussprache des absoluten Seins, die wieder Leben wirkt in allen drei Darstellungsformen, die dem ewigen Leben eignen. Hier sind wir an der Quelle des Lebens angelangt, an jener Quelle, die ewig aus sich selber strömt und ewig in sich zurückfluten lässt, was ihr entquoll. Ich bin mir des Mangels wohl bewusst, dass menschliche Sprache unweigerlich zum Stammeln werden muss, will sie versuchen, diese nur im Geiste und nur durch direkte Anschauung fassbaren Dinge zu beschreiben. Und dennoch glaube ich, dass für manchen, der diese Worte lesen wird, etwas wie fernes Ahnen aufdämmern mag, das ihm sein Innerstes im freudigen Widerhall bestätigt und das ihm den Weg zum höchsten Menschengeistesziele, den ich so mannigfach zu zeigen suchte, besser erschließen wird, als wenn ich geschwiegen hätte. Gewiss ist hier alles nur durch Andeutung gegeben. Allein man vergesse nicht, dass sich hier das meiste völlig der Rede entzieht, so dass es auch dann noch ein Geheimnis bleiben müsste, wenn ich über jedes hier berührte Wort ein dickes Buch zu schreiben gedächte. Aus tiefster Ehrfurcht vor meiner Rede unergreifbar erhabenem Gegenstand bin ich auch möglichst allen konventionellen Wortprägungen ausgewichen, die sich das menschliche Denken schuf, wo es Ewiges spekulativ zu erkennen versuchte. Ich glaube gehalten zu haben, was der Titel dieser Betrachtung versprach. Doch wird nur der aus meiner Lehre Nutzen ziehen, der selbst sich aufmacht, um nach der Quelle des Lebens zu suchen und nicht rastet, bis er ihre Spur in sich gefunden hat, auch wenn ihr lebendiges Wasser ihm nur durch jene Kanäle zuströmen kann, die es sich selber bahnte, um für den Menschengeist auf dieser Erde trotz seines Falles noch fassbar zu werden, damit er mehr davon verlange, um so nach Äonen einst des ewigen Lebens ganze Fülle durch alle Ewigkeiten zu genießen. Der einst auf Golgatha sein Leben ließ und sterbend höchste Liebeskraft aus Urgrundtiefen neu ins irdische Dasein lenkte, hat allen, die ihm wahrhaft folgen wollen, den Weg gebahnt, der zu den Quellen des Lebens führt. Was er einst für die Menschheit wirkte, kann erst der erfassen, der seinen eigenen Erlösungsweg beschritten hat und dann die Kraft erfühlt, die durch das Werk des großen Liebenden ihm zuströmt auf dem Wege, den er wählte. Ein solcher wird auch wissen, was des Hohen Meisters Wort besagt. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alles an mich ziehen. Ein solcher wird allein erst imstande sein, die magnetische, in das Ursein zurückziehende Kraft zu gebrauchen, die einst jener Leuchtende aus ihrer Fessel riss durch seine unbegrenzte Liebe.